Heute möchten wir dir ein Startup aus der Sportbranche vorstellen, das sich um die Auslastung von Sportstätten kümmert. Capacon könnte damit langfristig dazu beitragen, dass Sportvereine nicht mehr um freie Hallenzeiten kämpfen müssen und es für Kommunen einfacher wird, Karteileichen zu identifizieren. Wie das Ganze klappen soll und was dahinter der Technologie steckt, verraten dir die Gründer nach dem Intro. Also dranbleiben. Hallo und herzlich willkommen beim Vereinsstrategen-Podcast. Mein Name ist Pascal und zusammen mit meinem Co-Host Martin präsentiere ich dir hier regelmäßig Wissenswertes rund um das Vereinswesen. Damit wollen wir dich und deinen Verein nach vorne bringen. Und wenn du nichts mehr von uns verpassen möchtest und dir der Podcast gefällt, dann abonniere uns gerne in deiner Podcast-App.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir haben uns heute zwei spannende Gäste eingeladen zum Gespräch und das eigentliche Problem, worum es heute gehen soll, ist eigentlich relativ schnell erklärt. Vielleicht kennst du ja die Situation aus deinem Verein oder aus deiner Stadt. Du möchtest eine neue Gruppe eröffnen, weil dein Kindertraining schon aus allen Nähten platzt und schon Kinder auf deiner Warteliste stehen. Und dann merkst du mit dem Blick auf den Hallenplan, dass es gar keine freien Zeiten mehr gibt. Und dann stellst du dir wiederum die Frage, die Gruppe vom TSV am Mittwochnachmittag, die kommt doch schon seit 2 Jahren nicht mehr regelmäßig. Und warum brauchen eigentlich die 4 Tänzer am Montag 3 Stunden lang die ganze Halle?
Was das Ganze nun mit unseren 2 Gästen zu tun hat und wie sie Teil der Lösung für dich sein wollen, finden wir gleich heraus. Wir haben heute das Team von Capacon zu Gast. Capacon ist ein Startup aus Fallendar bei Koblenz und ihre Mission ist die Optimierung der Sportstättenauslastung in Deutschland. Ich begrüße also die Geschäftsführerin des jungen Unternehmens. Sie hat Sportmanagement in Remagen studiert, hat einen Lehrauftrag für Führung, Innovation und Management und baut Capacon neben ihrer Tätigkeit als Gründungsberaterin an der Deutschen Sporthochschule in Köln auf. Sie hat mir eben erzählt, dass ihr Herz auch für den Handball schlägt und sie dort auf Torejagd geht. Hallo, Sophia Husky.
Hallo.
Ja, zum Einstieg möchte ich von dir gerne wissen, was war bisher dein schönster Moment im Vereinssport?
Oh, mein schönster Moment im Vereinssport, da muss ich, glaube ich, nicht lange überlegen. Das ist wahrscheinlich bei jedem, der auch Wettkampfsport betreibt. Das war natürlich die Meisterschaft und die ausgiebige Feier mit der Mannschaft danach.
Auch im Handball dann?
Ja, genau, im Handball.
Was habt ihr da für eine Meisterschaft gewonnen?
Die Mittelrhein-Meisterschaft.
Oh, klingt auf jeden Fall nicht ganz so schlecht.
Genau, da durften wir dann danach die Relegation für die 3. Liga spielen. Da mussten wir ein paar Mal versuchen, bis es geklappt hat, aber auch irgendwann haben wir auch das geschafft.
Sehr gut. Ich habe ja gesagt, wir sind heute zu viert. Und bevor wir jetzt so richtig einsteigen, möchte ich noch einen von deinen beiden Mitgründern vorstellen. Er ist Sportwissenschaftler und Professor an der Hochschule Koblenz, aber auch die Vereinswelt kennt er aus dem FF, und zwar durch seinen langjährigen Posten beim größten Sportverein in Bonn. Und er war sogar schon mal Präsident des Landessportbundes Rheinland-Pfalz. Ich würde behaupten, er kennt jedes Schwimmbad in Deutschland. Das liegt auf der einen Seite an seiner Forschungsarbeit für den ersten deutschen Bäderatlas Bäderleben und auf der anderen Seite an seiner Leidenschaft für Wasserball. Herzlich willkommen, Lutz Thieme.
Hallo.
Ja, Lutz, an dich geht die gleiche Frage. Was war dein persönliches Highlight in der Vereinskarriere bisher?
Ich habe drüber nachgedacht, als ihr Sophia gefragt habt, und bin zum Schluss gekommen, dass der schönste Moment war, als ich das 10.000. Mitglied bei uns im Verein begrüßen konnte. Also wir sind gewachsen, kontinuierlich, und so die 10.000er-Marke war dann doch nochmal ein Sprung, nicht nur qualitativ, sondern eben auch quantitativ, wenn dann die Zahl 5-stellig wird.
Das ist auf jeden Fall eine Leistung. Damit gehört ihr dann zu den größten Sportvereinen auch in Deutschland wahrscheinlich mit einer Mitgliedszahl von 10.000.
Ja, wir sind zumindest die größten in Bonn, aber wir sind ja im Ballungsgebiet. Dann sind schon einige Sportvereine, die dann auch dem Freiburger Kreis angehören, und man tauscht sich aus. Wir sind ein großer. Wie groß wir sind, ist, glaube ich, sekundär, wenn unsere Mitglieder uns eben weitertragen.
Jetzt schlagen wir mal den Bogen zu Capacon. Martin hat ja gerade schon in seinem Einblick in die Vereinswelt erklärt, wie teilweise die Situation in Sporthallen aussehen kann. Lutz, erzähl uns doch mal, wie würdest du die aktuelle Sportstätten-Situation in Deutschland so beschreiben aus deiner Sicht?
Ja, also die Sportinfrastruktur ist in die Jahre gekommen. Das ist auch kein Wunder, weil wir ja in den 70er Jahren über den Goldenen Plan, zumindest auch in Westdeutschland, sehr, sehr, sehr viele Sportstätten gebaut haben. Und die sind nicht immer so pfleglich behandelt worden, wie man das eigentlich mit öffentlicher Infrastruktur tun sollte. Das heißt, sehr viele sind in die Jahre gekommen und einige Kommunen gehen tatsächlich daran, den Sanierungsstau zu beseitigen. Und das wiederum macht Entscheidungen notwendig, welche Halle wird saniert, welche Halle wird gegebenenfalls geschlossen und durch einen Neubau ersetzt, welche brauche ich denn überhaupt? Denn solche Gebäude sind ja auf 30 Jahre angelegt und in den 30 Jahren ändert sich das Sportverhalten ja enorm. Und insofern muss man dann fragen, welche Sportstätten brauchen wir noch, wie müssen die beschaffen sein und wie kommen diese Sportstätten am besten den Bedarfen von Schulsport, von Vereinssport, aber natürlich auch von freien Sportgruppen zugute.
Das heißt, du würdest sagen, wir sind so ein bisschen in der Umbruchphase auch in Deutschland, was die Sportstättenlandschaft angeht?
Ja, das glaube ich schon. Also das ist bei Bädern ganz eklatant zu sehen. Es betrifft aber eben auch die Sporthallen und insgesamt unser Verständnis, was wir denn eigentlich für Sportstätten brauchen. Also noch vor, ich würde mal sagen 20 Jahren, war es sonnenklar, dass man normierte Sportflächen brauchte und damit auch einen Großteil des Sportbedürfnisses hat abfangen können. Und wenn man sich jetzt in die Sportlandschaft umschaut, dann kommen ja immer mehr neue Sportarten hinzu und immer mehr neue Bewegungsbedürfnisse entstehen, sodass man viel flexibler auch im Sportstättenbau und in der Nutzung der Sportstätten sein muss, als das noch vor Jahren der Fall war.
Also bedeutet das mit anderen Worten, dass Hallen auch dicht gemacht werden, einfach auf der Tatsache heraus, dass sie nicht mehr benötigt werden?
Ja, also ja, kann vorkommen. Also die Sporthallen sind ja in Deutschland ganz stark auch an die Schulstandorte geknüpft. Und wir haben ja durchaus Wanderungsbewegungen in Deutschland. Wir haben den demografischen Wandel und selbst innerhalb von Städten wird deutlich, dass man an einer Stelle Schulen braucht und damit natürlich auch eine Sporthalle braucht und an anderen Stellen wieder der Bedarf geringer geworden ist, weil ja auch Wohngebiete dann mit ihren Bewohnern älter geworden sind und der Bedarf dann eben an Schulplätzen möglicherweise nicht mehr so hoch ist. Also der Sportstättenbedarf ist sehr eng auch an die Schule, an die Schulentwicklungsplanung geknüpft und schon auf kleinen Flächen haben wir da kolossale Veränderungen. Und da muss man natürlich sich als Kommune fragen, wie gehen wir dann mit solchen Situationen um? Was machen wir mit der Infrastruktur? Was machen wir mit der Sporthalle, die möglicherweise jetzt nicht mehr so stark für den Schulsport genutzt wird? Gibt es da etablierte Vereine, die möglicherweise auch die Trägerschaft übernehmen können? Übernehmen wir die oder bleibt die Trägerschaft bei der Kommune und was machen wir insgesamt mit dieser Sportstätte, wo zu befürchten ist, dass es möglicherweise in den nächsten Jahren durchs Dach regnet.
Ja, und da setzt ihr ja im Prinzip mit Capacon auch zum Stück weit an, richtig?
Ja, also mich hat auch schon als Vereinsvorsitzender immer geärgert, dass Sportvereine, die wachsen, die auch mal was Neues probieren wollen, mitunter nicht die Möglichkeit hatten, so zu wachsen, wie sie wollten oder das Neue auszuprobieren, weil einfach die Sportinfrastruktur dies nicht hergab. Und wenn ich jetzt sage Sportinfrastruktur, dann meine ich eigentlich die Planbelegung. Und es hat keinen interessiert und es wurde dann auch nur mal im Hinterzimmer besprochen, warum denn möglicherweise Hallen leer stehen oder warum sie eben unterausgelastet sind. Und das, finde ich, ist ein Zustand, den darf auch der organisierte Sport nicht tolerieren, weil wir gehen dann hier mit öffentlichen Mitteln um und gar nicht dran zu denken, dass natürlich das auch kein nachhaltiger Umgang ist, mit den Sportstättenkapazitäten oder mit Wärme, Energie und so weiter. Wenn Menschen, die gerne Sport treiben wollen, nicht die Nutzung ja, gewährt bekommen, weil auf dem Plan steht, dass andere drinne sind.
Dann direkt die Überleitung an Sophia. Wo leitet sich der Name Capacon ab, beziehungsweise was, wo kommt der her und wie löst ihr das Problem, dass die Planbelegung vielleicht nicht der Realbelegung entspricht?
Ja, der Name, das muss ich zugeben, der ist ein bisschen auf meinem Mist gewachsen. Da habe ich die anderen beiden dann versucht zu überzeugen. Ganz einfach Auslastungsoptimierung auf Englisch, also Capacity Consulting. Und dann habe ich gedacht, das wär ganz cool, die beiden Begriffe einfach zusammenzusetzen und da ja einen fancy, hoffentlich fancy Namen draus zu stricken. Genau, und vielleicht anknüpfend an das, was Lutz gesagt hat, wie lösen wir das? Er hat es ja eben schon mal kurz gesagt, also für Kommunen, an die wir uns ja hauptsächlich richten, denn die sind ja in Deutschland oder so ist die Trägerschaft ja häufig in Deutschland organisiert, dass es kommunale Sportstätten sind, die haben eben ja begrenzte Möglichkeiten derzeit, um eben die Auslastung überhaupt valide zu messen. Also ich weiß nicht, das kennen wahrscheinlich die meisten, die sich das vielleicht auch jetzt gerade anhören. In den Kommunen ist das häufiger mal so, dass die Auslastungen dann über Strichlisten oder so abgefragt werden. Das ist aber natürlich weit weg von jeglicher valider Erhebung der Auslastungszahlen. Und deswegen haben wir uns dann eben überlegt, okay, wir brauchen dafür eine andere Lösung. Wir müssen da irgendwie eine Möglichkeit schaffen, die es eben den Kommunen ermöglicht, valide Daten zu erheben, wie viel in den Hallen tatsächlich los ist. Und das machen wir über eine 3D-Sensorik, die dann eben die Auslastung ganz einfach erfassen kann. Und das ist auch datenschutzrechtlich völlig unbedenklich, weil da eben keine personenbezogenen Daten erfasst werden, was ja auch in dem Zusammenhang ganz, ganz wichtig ist.
Seid ihr denn in einer Vorlesung auf das Thema gekommen? Also hat sich das aus einer Vorlesung heraus damals entwickelt oder hat das einen von euch beiden gestört? Also hat das dich, Sophia, zum Beispiel jetzt mega gestört und du hast gesagt, du willst da jetzt was machen oder wie ist das genau gelaufen?
Also da muss ich tatsächlich an Lutz abgeben, denn der hat sich schon viel, 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 viel länger mit dieser Problematik beschäftigt und ich bin dann da eher durch einen Zufall einfach dazugestoßen und habe gesagt, Mensch, da hast du recht, da muss man was tun, deswegen würde ich da direkt mal abgeben.
Ja, also mir ist das Thema ja spätestens dann mit meiner ehrenamtlichen Tätigkeit bei den Schwimm- und Sportfreunden bewusst geworden, jetzt für den Bonner Raum. Aber wir machen ja auch als Hochschule gelegentlich Sportentwicklungsplanung für Kommunen und man unterhält sich natürlich mit Kolleginnen und Kollegen aus den Sportvereinen und da tauchte immer wieder dieses Problem auf. Und insbesondere natürlich bei Kommunen, die dankenswerterweise an die Vereine, die Sportstätten kostenfrei zur Verfügung stehen. Und wird man als Ökonom natürlich hellhörig, weil es ist ja eigentlich der Preis, der dazu führen soll, dass die Ware genau dorthin geht, wo sie den höchsten Nutzen stiftet. Und wenn jetzt etwas keinen Preis hat, gibt es ein ökonomisches Problem der Verteilung. Das betrifft eben die Sportstätten genauso wie die Blutkonserven oder irgendwie etwas anderes, was wir eben aus guten Gründen auch nicht bepreisen wollen. Und insofern ist das auch noch ein theoretisches Problem, neben den ganz praktischen Problemen. Und daraus sind dann eben zwei Schlussfolgerungen für mich entstanden. Einmal gibt es die Möglichkeit, technischer Art die Auslastung zu messen. Und zweitens, und das ist ganz klar, wenn wir ungefähr 30.000 Sporthallen haben, dann werden wir nicht von heute auf morgen die technischen Möglichkeiten bekommen. Welches Regelsystem führt jetzt dazu, dass wir eine Unterauslastung, dass Vereine eine Unterauslastung zugeben und dass es für die Vereine lohnt, eine unterausgelastete Sportstätte auch tatsächlich abzugeben. Also insofern hat das Problem zwei Seiten. Einmal ist es, welche Möglichkeiten hat man, um eine Auslastung überhaupt zu messen? Und zum Zweiten ist es etwas, das Regelsystem, was man an den Tag legen sollte oder was man etablieren könnte, um eben diese Unterauslastung durch den Nutzer zu minimieren. Und wenn ich das noch sagen darf, der Gedanke dazu ist mir gekommen, als ich ein Vierteljahr in Kanada in einer Partnerhochschule war, da gibt es einen Ökonomen, der beschäftigt sich mit Umweltrecht und mit Umweltmonitoring. Der berichtete, dass sie in Kanada ein System eingeführt haben, ein System des Reportings, wie viel Schadstoffe ein Unternehmen in die Luft abgibt, weil auch da die Überwachungsbehörden nicht in der Lage waren, diesen Schadstoffausstoß zu messen. Also ein übertragbares Problem für die Sporthallen. Auch da ist man nicht in der Lage gewesen, die Auslastung zu messen. Und dann habe ich angefangen, diese Prinzipien, die er entwickelt hat oder die dann in Kanada entwickelt worden sind, die aus dem Umweltbereich stammen, auf die Sporthallen zu adaptieren. Und das ist jetzt rausgekommen und das heißt CoverCon.
Also reden wir schon ganz viel über Messen sozusagen. Und ihr habt ja gesagt, ihr trackt jetzt also sozusagen die Sporthallen. Ihr habt ja die These, dass 30% Leerstand sozusagen ungefähr aktuell in Sporthallen sind und ungefähr 80% unnötige Energiekosten verursacht werden. Ist das jetzt sozusagen das Ergebnis, was ihr aus euren ersten Pilotprojekten rausbekommen habt?
Also die 30% stammen aus einer Untersuchung der Uni des Saarlandes, haben wir also auch nicht selber gemacht, wo behauptet wurde, dass es zu wenig Sporthallen gibt. Und da sind tatsächlich statistisch sehr valide, mit einem hohen Aufwand Studierende durch die Hallen gegangen und haben geprüft. Und dort ist eben ein Leerstand bzw. eine Unterauslastung von 30% gemessen worden. Ob das jetzt ein extremer Wert ist oder ein Wert, der eher im Mittelfeld liegt, kann man nicht sagen. Aber wenn man sich mal vor Augen führt, dass zum Beispiel eine Stadt wie Bonn, also 350.000 Einwohner, 100 Sporthallen hat, die auch über Schulsport genutzt werden. Und wenn man jetzt sagen würde, dass es eine Unterauslastung von 10% gäbe, würde das rein rechnerisch, das ist jetzt eine Milchmädchenrechnung, aber würde rein rechnerisch dazu führen, dass die Stadt Bonn statt 100 nur noch 90 Hallen brauchen würde. Oder andersrum, dass 10% mehr Menschen in derselben Infrastruktur Sport treiben könnten. Wenn man das wiederum sich vor Augen führt, dann könnte man mit einem geschickten Energiemanagement sicherlich noch das eine oder andere Prozent an Energie und an Wasser und so weiter tatsächlich einsparen. Das ist aber sicherlich nicht nur auf unsere Messung zurückzuführen, sondern da braucht man eben auch ein entsprechendes Regelsystem für die Gebäudetechnik.
Sophia, du hast eben gesagt, ihr habt eine 3D-Sensorik, die erkennt, ob die Halle voll oder leer ist. Das lassen wir mal außen vor, dass du gesagt hast, dass es datenschutzrechtlich konform ist, aber wie geht ihr damit um, dass die Sportvereine sich damit vielleicht überwacht fühlen?
Natürlich ist das, gerade wenn das datenschutzrechtlich unbedenklich ist, letzten Endes hängt da ja trotzdem was irgendwie was in der Halle, was dann vielleicht in dem ersten Moment auch mal abschreckend ist. Deswegen handhaben wir das so, dass wir da direkt von Anfang an quasi wie so ein kleines Manual mit an die Hand geben. Wir machen ja auch, wir bieten ja auch begleitend dann immer Workshops an für die Kommunen, die das dann tatsächlich auch umsetzen wollen, damit halt direkt offen auch den Vereinen gegenüber kommuniziert werden kann, wofür diese Technik in der Halle hängt, was da genau passiert, sodass da gar keine Sorgen entstehen oder sich jemand überwacht fühlt, sondern von vornherein ganz klar und transparent kommuniziert wird, was damit überhaupt da veranstaltet wird.
Ist auf jeden Fall ein Thema, wo ihr sicherlich mit transparent rangehen müsst oder mit Transparenz rangehen müsst, eben auch um da so ein bisschen die Hemmschwelle abzubauen. Eure Zielgruppe sind vorrangig Kommunen, nehme ich an. Hast du ja auch am Anfang schon mal gesagt, richtig?
Genau, oder aber natürlich Großsportvereine, die selbst dann Träger von der Sportstätte sind, das ist natürlich auch möglich. Für die kann das ja genauso interessant sein, wenn die beispielsweise an den Vormittagen Hallenzeiten abgeben oder an den Nachmittagen. Also das kann ja für die genauso hilfreich sein wie für eine Kommune, wenn die eben Träger der Sportstätte sind.
Habt ihr gerade schon Projekte am Laufen?
Ja, also wir haben erfreulicherweise zwei Pilotprojekte. Natürlich ist das auch ein bisschen oder leidet das natürlich auch ein bisschen unter der aktuellen Corona-Pandemie, einfach was natürlich dem geschuldet ist, dass die Hallen gerade aktuell nicht benutzt werden können. Aber da sind wir froh, dass wir gerade zwei Pilotprojekte am Laufen haben, wo wir natürlich auch ganz, ganz viel draus mitnehmen und lernen können, verbessern können, damit wir da auch kontinuierlich unsere Lösung dahingehend verbessern, dass das genau das ist, was bestmöglich auf die Kommune oder eben den Großsportverein zugeschnitten ist.
Sind das jetzt klassische Hallen, die beiden Projekte, oder ist das auch ein Schwimmbad zum Beispiel?
Nee, das sind beides Sporthallen. Also einmal eine Dreifelderhalle und einmal eine Einfelderhalle. Das ist ja dann auch immer nochmal eine besondere Situation, je nachdem, wie die Halle aufgebaut ist. Wo sind die Zugänge zur Halle? Kann man sie eben unterteilen oder kann man es nicht? Hat die Halle eine Tribüne? Wie und wo kann ich das Spielfeld betreten? Das sind dann ja alles immer ganz, ganz individuelle Situationen.
Kann man aus der Vor-Corona-Zeit, wo ihr im Prinzip schon gemessen habt in diesen Pilotprojekten, schon ersehen, was die Ergebnisse sind? Also wie viel Einsparpotenzial da oder wie viel Auslastungspotenzial da noch drin ist?
Ja, also wir sind ja im Prinzip noch in der Kalibrierungsphase. Also muss ich das ja so vorstellen, dass man die 3D-Sensoren hinhängt und dann müssen die kalibriert werden. Und kalibrieren bedeutet, dass man die Markierungslinien bzw. die überwachte Fläche genau aufeinander abstimmen muss, damit man sieht oder nicht sieht, man sieht es ja nicht, sondern damit die Leute, die reingehen und rausgehen, zählen. Die Phase haben wir in beiden Pilotprojekten erreicht und haben damit eben auch Kinderkrankheiten sind sichtbar geworden. Und leider vor Abschluss der Kalibrierungsphase ist uns dann Corona dazwischen gekommen, sodass wir eben noch nicht zu Ende kalibriert haben. Also das funktioniert. Die erkennen auch die Leute. Wir machen sie ja nicht nur in der Sporthalle, also die heißt jetzt die 3D-Sensoren. Aber wir müssen jetzt die Eingänge und die Ausgänge noch so miteinander matchen und die Zahlen gegeneinander halten, dass dann auch die tatsächliche Zahl, die sich in der Halle befindet oder auf der Fläche befindet, rauskommt. Und das haben wir in beiden Pilotprojekten noch vor uns.
Mich würde an der Stelle nochmal interessieren, Lutz und Sophia, wie ist denn eure Aufgabenverteilung im Team Capacon?
Also Lutz und ich teilen uns auf jeden Fall die Geschäftsführung, wobei natürlich jetzt gerade, ja ist doch so, wobei jetzt gerade zu Beginn es natürlich noch so ist, dass der Lutz aufgrund seiner langjährigen Expertise und auch, das kann man auch so sagen, aufgrund seines Bekanntheitsgrades natürlich da noch deutlich mehr Leute kennt. Aber ansonsten, genau, teilen wir uns das. Und ich kümmere mich dann parallel dazu noch ein bisschen eher um Broschüren, um so Marketing-Sachen, um die Homepage habe ich mich gekümmert, genau.
Dann seid ihr ja im Prinzip, da ihr ja beide auch noch berufstätig seid, auch Gründer im Nebenberuf. Das heißt, durchaus ein Sport-Start-up, was aber im Nebenberuf gegründet ist und ihr habt sogar eine Gründerauszeichnung schon bekommen. Was hat es damit auf sich?
Das war bei einem Businessplan-Wettbewerb. Da haben wir mal unser Glück versucht und haben da unseren Businessplan eingereicht bei diesem Wettbewerb 1-2-3-Go. Und das war natürlich sehr erfreulich, dass wir da dann eine Auszeichnung erhalten konnten. Da haben wir uns sehr drüber gefreut.
Habt ihr über diesen Wettbewerb dann auch die Möglichkeit bekommen, dann die ersten Pilotprojekte zu machen?
Nee, das war unabhängig davon. Also die hatten wir vorher schon.
Wenn wir jetzt nochmal den Bogen spannen, wieder zu den Sportvereinen. Also unsere Zuhörer sind natürlich Verantwortliche im Sportverein und von daher auch ein Teil vielleicht potenzielle Kunden. Oder eben auch, dass sie in einer kommunalen Sportstätte Sport treiben. Warum sollten Sie jetzt zu euch kommen, beziehungsweise warum sollten Sie Ihre Kommune anflehen, dass demnächst Capacon bei Ihnen in der Halle installiert wird?
Naja, also ich meine, wir haben ja, oder der Martin hat ja zu Beginn quasi schon mal wie so ein kleines Gedankenexperiment angestoßen. Also ich meine, jeder, wenn er sich mal vorstellt, wenn er das letzte Mal in der Sporthalle war, egal ob das jetzt im Sportunterricht war, als Mitglied im Verein oder aber auch als Trainer, jeder hat ja die Situation schon mal erlebt, dass man irgendwie selber einfach gerne noch eine Hallenzeit mehr hätte oder aber in die Halle gekommen ist und die Gruppe vorher war wieder nicht da. Und es fragen einfach ja so, so viele verschiedene Interessensgruppen eben Hallenzeiten nach, die aber natürlich nur in begrenzter Anzahl verfügbar sind. Und deswegen ist das natürlich für die Vereine selbst, beziehungsweise dann letzten Endes ja auch für die Mitglieder, die gerne Sport treiben wollen, irgendwie sehr, sehr ärgerlich oder verärgert ja diese Person, wenn die eben dann in einem Vergabeverfahren um eben diese begrenzt verfügbaren Hallenzeiten das Nachsehen haben. Und das ist natürlich dann irgendwo eine gewisse Unzufriedenheit, bei der es sich dann immer lohnt, dass die halt verhindert wird.
Ein zweiter Aspekt wäre, in Kommunen, die dankenswerterweise dann eben auch in Sanierung investieren, werden ja Hallen geschlossen und oder müssen ja Hallen während der Sanierungszeit geschlossen werden. Und dann ist es ja natürlich immer ein Ärgernis für die Sportvereine, dass Ausweichmöglichkeiten entweder gar nicht bestehen oder irgendwie zu Zeiten, wo kein anderer rein will. Und man kann natürlich solche Sanierungsschließungen und die Verlegung der dort tätigen Nutzer viel, viel, viel besser planen, wenn man weiß, wo sind denn jetzt noch Leerstände in meinen anderen Hallen.
Und natürlich, wenn man dann auch gerade im Bereich Sanierung nochmal an Sanierungsprioritäten einfach denkt, das ist dann natürlich auch was seitens der Kommune. Aber wenn ich mich hier zum Beispiel zurückerinnere, vor Corona, wie oft haben wir mit unserer Handballmannschaft über die Sanitäranlagen geflucht und haben uns bei der Kommune gemeldet. Und da ist es natürlich dann, da sind Sanierungsprioritäten natürlich auch dann ein Riesenthema. Einfach, wenn man dann weiß, okay, Sportstätte XY ist einfach viel, 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 viel stärker genutzt. Und da wird dann vielleicht zuerst zum Beispiel eine Sanitäranlage mal saniert.
Ich hätte noch mal eine Frage, wenn ihr sozusagen fertig seid mit euren Studien dann übergebt ihr ja die Ergebnisse wahrscheinlich den Kommunen, gehe ich fest von aus. Wie ist denn dann das weitere Ergebnis sozusagen? Also was passiert dann mit diesen Ergebnissen, die ihr daraus bekommen habt? Wie werden die dann verwendet? Kriegen die Vereine dann eine Info? Bleibt das bei der Kommune? Habt ihr da schon, oder wisst ihr da schon, wie das genau ablaufen wird?
Also im Prinzip ist es ja so, dass eine Kommune uns Capacon dann erstmal mit der Optimierung oder der Belegung ihrer Sportstätte beauftragt. Und abhängig von dem gewählten Paket erhalten die dann eben periodisch die Analyse über die Belegung und aber eben auch daran anknüpfende Beratung mit Vorschlägen zur Optimierung. Also das ist jetzt nicht, die Beauftragung heißt jetzt nicht nur, sie kriegen einfach nur die bloßen Daten, sondern da ist immer auch eine Beratungsleistung dran geknüpft. Sodass wir eben zuerst auf Basis von den erfassten Daten die Unterauslastung wirklich erkennen und dann durch unsere Beratung eben gemeinsam mit der Kommune eine Verbesserung erreichen können.
Also was wir nicht wollen, ist natürlich gewachsene Strukturen so ohne weiteres dann eben auch zerstören, sondern mittels Beratung die Kommunen, aber natürlich auch die Betroffenen mitnehmen und gemeinsam mit ihnen dann auch den nächsten Schritt zu einer effizienteren Belegung zu gehen. Also das beginnt in der Regel dann eben auch mit einem Workshop mit allen Beteiligten, damit jeder weiß, was auf ihn zukommt, damit er weiß, welche Technik da eingesetzt wird und damit er auch weiß, welche Perspektiven sich denn aus so einem Projekt ergeben. Und es wird eben mit einem halbjährlichen Reporting versehen und dann eben auch mit der Kommune abgesprochenen Vorschlägen, in welche Richtung man denn die Belegung weiterentwickeln sollte. Und das muss, das ist völlig klar, dann eben auch zusammen mit den Nutzern passieren. Also es ist jetzt kein Gedanke zu sagen, aufgrund der Daten und dann legen wir noch einen Algorithmus drüber, werden wir automatisch die Belegungspläne für die nächste Saison herausgeben. Und da kommen dann zwar mehr Leute in die Halle, aber in der nächsten Periode werden sich 10 Gruppen auflösen, weil sie von montags 17 Uhr auf Freitag 13 Uhr verlegt worden sind. Also das ist uns völlig klar, dass das nicht geht und dass man da einen gemeinsamen Weg finden muss. Aber dieser gemeinsame Weg eben auf der Basis von objektiv nachvollziehbaren Daten passiert und nicht auf der behaupteten Anzahl von Menschen, die sich in den Hallen bewegen.
Ist auf jeden Fall ein ganz gutes Thema, dass du das nochmal ansprichst, weil ich glaube, schlussendlich wollt ihr ja keine Leute rauswerfen und auch die Kommunen wollen das sicherlich nicht. Von daher, ihr liefert also nicht nur die Technik, sondern auch die Beratung dazu, genau. Und geht da dann noch sensibel mit den Daten um. Ich glaube, das ist auch nochmal gut, dass du das zusammengefasst hast. Wenn ich jetzt für meine Kommune, für meinen Großsportverein Capacon haben möchte, ausprobieren möchte. Wie komme ich mit euch in Kontakt?
Ja, also da könnt ihr ganz einfach uns googeln, auf unsere Website gehen. Da könnt ihr dann entweder ein Kontaktformular ausfüllen oder da stehen aber auch unsere E-Mail-Adressen. Also da könnt ihr ganz einfach eine E-Mail an uns schreiben und dann vereinbaren wir mal aktuell wahrscheinlich dann eher ein Zoom-Gespräch, wo wir uns dann einfach mal austauschen können.
www.capa-con.de
Verlinke ich euch auch gerne nochmal in den Shownotes, damit ihr da sofort schnell den Zugriff kriegt.
Jetzt seid ihr ja relativ am Anfang noch von dem Projekt. Gut, Corona hat euch jetzt ein bisschen erstmal einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber auch Corona wird ja vorübergehen. Ich meine, dieses Projekt hat ja zumindest aus meiner Sicht, und ich denke auch aus der Sicht von Pascal, sehr, sehr viel Potenzial, weil es eine riesen Einsparmöglichkeit eigentlich für Kommunen gibt. Anstelle neuer Hallen zu bauen, kann man halt nochmal erstmal gucken, wie die Auslastung aussieht. Wie seht ihr das denn selber so? In ein paar Jahren, wenn sich das ein bisschen rumgesprochen hat, glaubt ihr, dass das ein riesen Erfolg wird? Oder glaubt ihr, dass sich Kommunen dann doch eher schwerer damit tun werden mit dem Thema?
Also ich glaube, es wäre schlimm, wenn wir nicht daran glauben würden, dass das ein Erfolg wird. Deswegen glauben wir da natürlich dran. Ich bin da fest davon überzeugt, dass das einfach ein riesen Potenzial für Kommunen hat und auch für die Vereine und letzten Endes auch die Mitglieder in den Kommunen, die da Sport treiben wollen. Und deswegen bin ich ganz sicher, dass wir da damit überzeugen können.
Ja, ich glaube das auch. Auf der anderen Seite bin ich mir aber sicher, dass die aktuelle Kultur, wie man mit Hallenzeiten umgeht, eher dem Projekt gegenübersteht. Also wir müssen die Vorteile des Projektes und die Vorteile von Capacon und den langfristigen Nutzen für alle Beteiligten, wenn es uns nicht gelingt, den tatsächlich auch deutlich zu machen, dann werden wir scheitern, aber das werden wir nicht.
Ja, da liegt auf jeden Fall noch ein bisschen Arbeit vor euch, wenn du das so aufzählst. Abschließend vielleicht noch der Ausblick im Prinzip. Der Bundesminister Seehofer hat den nächsten goldenen Plan bereits angekündigt, der jetzt wegen Corona leider ins Wasser gefallen ist. Da liegt ihr ja so ein bisschen auch im Trend, dann da vielleicht zu partizipieren. Was versprecht ihr euch denn davon? Also jetzt, wenn nochmal ein großer goldener Plan 3.0 kommen sollte.
Also ich glaube, grundsätzlich haben wir natürlich aktuell eine Situation, wo auch über Projekte wie beispielsweise Smart Cities, wo es ja auch so ein bisschen um Stadtentwicklung im digitalen Zeitalter, ich glaube, so haben sie es sogar veröffentlicht, wo es nochmal darum geht, da geht es ja auch einfach wirklich um diese Entwicklung und Nutzung von digitalen Technologien auf kommunaler Ebene. Und das sind natürlich Projekte, wo eben die aktuellen Trends aufgegriffen werden, wo wir unheimlich gut zu passen. Und wo wir eben ein gutes Produkt liefern können. Und ich glaube, da können wir, da stehen die Sterne für uns gut, so heißt es, dass wir uns dann da ganz gut positionieren können und auch eben wirklich einen Mehrwert bieten können.
Also ich glaube auch angesichts von den aufgerufenen Geldern, die man für so eine Messung bräuchte, kann ich nur empfehlen, dass dann in jede neu gebaute Sporthalle auch tatsächlich von Anfang an ein solches Messsystem implementiert werden kann. Das ist das eine. Und das zweite ist, warum soll denn der Sport und warum soll denn die Sporthalle aus der allgemeinen Entwicklung ausscheren, die dann tatsächlich ja in Richtung Digitalisierung, in Richtung Gebäudetechnik geht. Und wenn man dann auch über E-Governance spricht, dann ist es doch relativ einfach, dass man dann solche Messsysteme verbindet mit den gesamten anderen Prozeduren, die man jetzt als Sportverein in vielen Kommunen eben dann noch mühsam, wahrscheinlich mit einem schriftlichen Antrag auf Nutzung und per Post im Zweifelsfall auch noch verwenden muss. Und dass das alles mal medienbruchlos passieren kann, von der Auslastungsmessung über die Feststellung von freien Zeiten hin zur zur Akquise dieser freien Zeiten bei verschiedenen Nutzergruppen und zum digitalen Vertragsabschluss, bis hin dann eben zu, wenn es sich um kostenpflichtige Angebote handelt, bis dann eben dann auch zu den zu der Umsetzung, also des Geldtransfers, wobei wir den ganzen zweiten Part gar nicht jetzt als Capacon bespielen wollen. Da gibt es ja auch entsprechende Unternehmen, die sich dann mit Verwaltungssoftware oder dann eben auch Sportverwaltungssoftware beschäftigen. Aber den ersten Part, nämlich was passiert auf der Sportfläche, die würden wir dann tatsächlich zu solchen Systemen zuliefern können.
Darf ich dann noch fragen, was eigentlich sowas kostet? Also wenn man das jetzt in der Halle machen möchte?
Also das, was die Kosten treibt, ist die Beschaffung der 3D-Sensoren. Und insofern haben wir einen hohen Fixkostenblock oder einen relativ hohen Fixkostenblock, der sich dann eben über die Laufzeit amortisiert. Klar, es gibt auch monatliche Kosten, aber es ist letzten Endes ist die Kostenfrage eine Frage der Laufzeit.
Das ist ja meistens so bei Startups und gerade wenn es um Technologie geht, dass da am Anfang noch viel getestet werden muss und mit der Zeit die Komponenten günstiger werden und sich dadurch ein Markt auftut. Ihr habt auf jeden Fall ein Bild vermittelt, in welche Richtung es für die Sportstättenentwicklung in Zukunft gehen kann. Dann möchte ich mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken, dafür, dass ihr hier euch die Zeit genommen habt, eine spannende Technologie vorzustellen. Vielleicht hat die Technologie ja auch bald Einzug dann in die Sporthallen der Republik. Und von daher wünsche ich euch für die Zukunft alles Gute. Wir schauen mal, wie sich es entwickelt. Und wenn ihr dann Marktführer seid und das in jeder Sporthalle ist, dann seid ihr sicherlich nochmal Gast bei uns im Vereinstrategen-Podcast. Von daher vielen Dank an euch beide und viel Erfolg weiterhin.
Danke euch.
Vielen Dank.
Soweit also unser Gespräch mit Sophia Husky und Lutz Thieme von Capacon. Wir finden den Ansatz der Kapazitätsmessung in Sporthallen spannend und hoffen, dass so möglichst viele Vereine den Zugang zu neuen Hallenzeiten gewährt bekommen. Wenn du dich weiter mit Capacon und der Technologie dahinter auseinandersetzen und dich informieren möchtest, dann schau doch gerne mal auf die Webseite und setze dich direkt mit den beiden in Verbindung. Den Link dazu findest du in unseren Shownotes. Und wenn dir unser Podcast gefällt, dann lass uns gerne ein Feedback da. Wir sind noch recht neu dabei und wollen dir einen möglichst guten Überblick über das Vereinsleben geben. Fehlt dir zum Beispiel noch ein Thema, was wir hier besprechen sollen? Dann schreib uns gerne eine Mail an info@vereinstrategen.de. Zu jeder Episode gibt es auch einen ergänzenden Blogbeitrag von uns und eine grafische Zusammenfassung. Beides findest du auf unserer Webseite www.vereinstrategen.de. Wenn du keine Episode mehr verpassen möchtest, dann abonniere gerne unseren Podcast und dir wird jeden Dienstag automatisch die neueste Episode von uns in deiner Podcast-App angezeigt. In dem Sinne, bleib engagiert und neugierig. Wir verabschieden uns bis zum nächsten Dienstag.